Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement-Podcasts. In dieser Folge zu Gast die Berliner Regenwasseragentur, ein zentraler Akteur, wenn es um nachhaltige Wasserwirtschaft in der Hauptstadt geht. Als Gesprächspartnerin begrüße ich heute Frau Grit Diesing. Sie leitet aktuell die Berliner Regenwasseragentur in Vertretung und wir werden darüber sprechen, welche Aufgaben die Agentur übernimmt, welche Herausforderungen das Regenwassermanagement in einer Metropole wie Berlin mit sich bringt und wie Frau Diesing und ihr Team innovative Ansätze entwickeln, um den Umgang mit Regenwasser nachhaltiger zu gestalten. Für Kommunen, Landschaftsarchitekten und Planungsbüros bietet diese Folge interessante Einblicke und wertvolle Impulse. Bleiben Sie dran, es lohnt sich. Hallo Frau Diesing.
Hallo Frau Haller.
Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Ihr erster Podcast oder haben Sie das schon mal gemacht?
Ich glaube, mein zweiter tatsächlich. Genau,
okay.
Aber allzu oft war es noch nicht.
Ja, sehr schön, schön. Schön, dass es geklappt hat. Beginnen wir direkt. Vielleicht können Sie uns erstmal einen kurzen Überblick geben, was die Berliner Regenwasseragentur genau macht und ja, was so die Aufgaben und Ziele dahinter sind.
Sehr gerne. Ja, also wir als Berliner Regenwasseragentur sind eine gemeinsame Initiative der Berliner Wasserbetriebe und des Landes Berlin, konkret vertreten durch die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Berlins. Und wir sind gegründet worden im Jahr 2018, um als Servicestelle für die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung zu fungieren. Ganz konkret mit der Aufgabe, eben die Berlinerinnen beim Umbau zur Schwammstadt zu unterstützen. Es geht um Sensibilisierung, es geht um Informationsbereitstellung, Beratung, Begleitung von Vorhaben, aber zum Beispiel auch Wissenstransfer aus der Forschung in die Praxis. Und ja, vielleicht das als erster kleiner Einblick.
Sie sagen Berlinerin und Berliner, das heißt, Sie sprechen eigentlich jeden an?
Richtig, genau so ist es. Also da ist die Vielfalt der Akteure wirklich ganz groß, von dem Häuslebesitzer bis hin zu dem Wohnungseigentümer, vielleicht in einem Altstadtbau, bis hin zu auch Bezirksvertretern, Senatsvertretern, aber auch Fachplaner, mit denen wir viel im Austausch stehen, Unternehmen, ob Gewerbeunternehmen oder Wohnungsunternehmen und ganz viel aber eben auch ja, Verbände, ob Architektenkammer, ob sozusagen Fachverbände aus dem Wasser- oder Begrünungsbereich. Da ist die Vielfalt der Akteure, mit denen wir im Austausch stehen, tatsächlich ganz groß.
Wie kommt man zur Regenwasseragentur? Was waren so Ihre Stationen davor?
Also es ist so, dass ich von Hause aus Stadt- und Regionalplanerin bin. Ich habe während meines Studiums an der TU Cottbus und an der TU Berlin dann mich auch schon ja einfach Feuer gefangen, kann man sagen, für dieses Thema Stadttechnik beziehungsweise zukunftsfähige und klimaangepasste Stadt und natürlich ein Teil davon auch die blau-grünen Infrastrukturen. Habe dann auch schon ja, währenddessen durch praktische Einsätze in Landschaftsarchitekturbüros oder auch in der kommunalen Klimaanpassung gemerkt, dass ich da weiter mich vertiefen will und habe dann tatsächlich ganz konkret eben bei dem Forschungsprojekt KURAS Konzepte für urbane Regenwasserbewirtschaftung und Abwassersysteme mitgearbeitet am Deutschen Institut für Urbanistik. Und dieses Projekt, kann man sagen, hat schon auch, oder ja, dessen Erkenntnisse bilden eine wichtige Grundlage eben auch für diesen Schwammstadtansatz in Berlin. Und so war es dann auch eben, dass ja 2017 neben mir zwei weitere Kolleginnen, die Dala Nickel als ehemalige Leiterin der Berliner Regenwasseragentur und Hanna Meyer als Geografin, wir gestartet haben bei den Berliner Wasserbetrieben, um dann die Regenwasseragentur aufzubauen.
Tolle Aufgabe, ne, als Einstieg.
Absolut. Macht ja wirklich viel Spaß, hat eine hohe Dynamik und das jetzt seit so vielen Jahren dann doch auch schon. Denn genau, wir feiern dieses Jahr unseren 7. Geburtstag dann doch schon. Also die Zeit verfliegt und das Thema verliert nicht an Dynamik. Also es ist wirklich, wirklich ganz tolle Arbeit.
Ja, Berlin ist eine wachsende Stadt mit vielen Herausforderungen, nicht nur im Regenwassermanagement, aber deshalb trotzdem einfach kurz die Einordnung, welche Rolle spielt die Regenwasseragentur in der städtischen Entwicklung?
Also, wie ich schon gesagt hatte, sind wir so als Service- und Beratungsstelle gedacht, um eben die verschiedenen Akteure wirklich beim Umbau Berlin zur Schwammstadt zu unterstützen. Und damit sind wir eben auch als, sage ich mal, Netzwerk, Verbindungsstelle irgendwie ja, angelegt. Und es ist so, dass wir allein schon von all den Dienstleistungen her gedacht quasi die städtische Entwicklung oder den Umbau zur Schwammstadt voranbringen sollen. Das fängt eben bei der Sensibilisierung für den veränderten Umgang mit Regenwasser an. Also es geht wirklich darum, zu überzeugen, dass man mit anpackt, anders Regenwasser zu bewirtschaften. Wir sind eben auf Stadtfesten, Fachmessen unterwegs, dann auch mit unserem Regenwasserstand, machen Führungen zu verschiedenen Schwammstadtorten in Berlin, geben Presseinterviews, halten Fachvorträge. Und es geht aber dann eben auch darum, einfach all denen, die da befähigt werden sollen, Informationen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ja, die Website bietet eben als Informationsplattform wirklich eine große Vielfalt an Hilfestellung rund um die Schwammstadt. Und das fängt an bei einem Handbuch zu den verschiedenen Maßnahmen, die da eben Schwammstadt meinen, von Dachfassadenbegrünung zu Versickerung, zu Entsiegelung oder Regenwassernutzung findet man da ganz viele Informationen versammelt. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Anbietersuche, wo neben Hauraton tatsächlich 99 weitere Anbieter auch ihre Leistung präsentieren zum Thema Schwammstadt, von Ingenieurbüros über Landschaftsarchitektur, Stadtplanungsbüros bis hin aber eben auch zu Gartenlandschaftsbaubetrieben, Systemhersteller, TGA-Fachplanungsbüros, also wirklich diese Vielzahl an Akteuren, die da ja eben auch schon unterwegs sind, um Schwammstadt umzusetzen. Genau, und das vielleicht auch nochmal sozusagen so ein bisschen in der Abgrenzung der Rolle. Wir selbst vermitteln also, und das meinte ich mit diesem Vernetzen, wir vermitteln quasi dann auch zu all den umsetzenden und planenden Akteuren, weil wir selbst eben als Team von 8 Personen nicht die Planung, nicht die Umsetzung oder auch nicht die finanzielle Förderung dann von konkreten Schwammstadtprojekten übernehmen, sondern eher eben diese Vermittlungsfunktion haben. Genau, und insofern, also ja, da findet sich auch auf unserer Website sowas wie ein Zisternenrechner, wo man mal grob dann abschätzen kann, wie groß muss eigentlich mein Regenspeicher sein, oder auch ein Kostentool, wo man wirklich mal aktuelle Investitions- und Betriebskosten für verschiedene Maßnahmen findet. Und all das ist eben wirklich so die Grundlage für die individuelle Befähigung der Berliner. Und dann, ja, beraten wir aber eben auch ganz konkret. Also haben das Format der Sprechstunde Regen, wo, wie Sie schon gefragt haben, eigentlich wirklich jeder Berliner oder in Berlin tätige Akteur sich eben an uns wenden kann. Wir dann eine Erstberatung per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz machen und dann man wirklich einen Überblick bekommt, was habe ich vor Ort für Rahmenbedingungen, welche Maßnahme ist die passende für mich, wo kriege ich auch Förderung. Wo muss ich mir vielleicht noch eine Genehmigung einholen? Und das dann ja in unterschiedlicher Ausprägung. Also ne, so eine Erstberatung. Und dann gibt es aber auch, um wirklich ganz konkret Stadtentwicklungsprojekte oder größere Vorhaben zu unterstützen, da steigen wir dann auch ein bisschen tiefer in den Planungsprozess ein. Da ist es so, dass wir dann wirklich als Sachverständige in Wettbewerben auch mit dabei sind oder bei der Ausschreibung dann eben auch unterstützen, damit das Thema einfach frühzeitig in der Planung verankert ist.
Okay. Sie sprechen gerade von konkreten Projekten. Können Sie da ein Beispiel nennen, wo Sie wirklich ja mit dabei waren oder sogar selbst initiiert haben? Und was waren da so die wichtigsten Bausteine im Regenwassermanagement?
Also, es ist so, dass wir eigentlich punktuell irgendwann im Prozess von den meisten neuen Stadtquartieren, die da so in Berlin entstehen, eingebunden waren, sei das bei den Bukower Feldern in Neukölln ein großes Stadtentwicklungsquartier, sei es in dem Quartier Lichterfelde Süd oder aber auch Siemensstadt 2.0, also auch tatsächlich Projekte, wo man im Bestand wesentlich nachverdichtet. Den Berlinern sagt vielleicht auch das Dragoner-Areal, was auch wirklich in sehr zentralen Nachverdichtungen im Bestand. Und da ist es so, dass wir tatsächlich zum Beispiel dann eine Fachgruppe moderieren zum Thema Regenwasser. Also wirklich ein moderiertes Austauschformat anbieten, wo dann eben nicht nur die Auftraggeberseite, sondern auch die beauftragten Fachplaner zusammenkommen, wo die Behörden dazukommen, die am Ende ihre Genehmigung geben müssen, die Berliner Wasserbetriebe dazukommen, wenn auch in dem Gebiet öffentliche Straßen und Plätze entstehen. Und all das sozusagen auch im Sinne des Moderierens und gemeinsam eine effiziente Lösung für die Regenwasserbewirtschaftung herbeiführen. Also darum geht es auch eben gerade, wenn im Prozess Hemmnisse auftreten, dass wir da dann als neutrale Moderation dann eben auch so ein Projekt unterstützen. Genau. Und wenn es um sozusagen konkrete Lösungen geht, also es ist schon, aber das ist ja der allgemein bekannte Ansatz der Schwammstadt. Es ist oft ja einfach eine Kaskade an Maßnahmen, eine Kombination so vieler einzelner Maßnahmen, die dann eben dazu beitragen, dass man auch ganze Gebiete ja abflusslos gestalten kann, regenwasserseitig, und ja, da die Vielzahl der Maßnahmen hintereinander schaltet, die dann wirklich ja ihren blau-grünen Charakter über das Quartier legen.
Ja, also genau das ist auch das, was wir oft zurückgespiegelt bekommen, ne? Gerade die dass so viel abverlangt wird, ne, von allen Beteiligten, weil es eben sich über so viele Gewerke hinweg bezieht. Es wird sicherlich gut angenommen, oder? Gerade speziell jetzt diese Moderation oder, ne, wahrscheinlich workshopartig aufgebaut.
Genau so ist es. Also wir merken schon, dass wir da gut in Anspruch genommen werden. Und das macht aber auch einfach so viel Spaß, weil wir dadurch natürlich über Berlin-weit einfach einen Einblick immer wieder dann bekommen in die laufenden Projekte, dann eben auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das ist, ja, da ist die Nachfrage groß. Und wir merken schon auch, dass aber genau diese Phase Null, also dieser frühe Zeitpunkt bei der Um- oder Neugestaltung, ne, von, sei es von einem Quartier oder einfach von einem Bestandsliegenschaft oder von einer Straße oder einem öffentlichen Platz, dass diese Phase Null eben so wichtig ist, und auch die Integration dieses Themas Regenwasserbewirtschaftung, um da einfach wirklich schon mal die Leitplanken zu setzen für eben eine blau-grüne, lebenswerte Vorhaben. Genau.
Ja, die Priorisierung verschiebt sich, ne? Also das Thema Regenwassermanagement steigt von Tag zu Tag, ne, in der Priorisierung und auch in der, wo wird es in den Leistungsphasen angesetzt und schon mitgedacht. Und da, ja, sagen wir ja auch immer, am besten von Anfang an, weil dann nur dann entstehen wirklich gute Konzepte.
Genau, und gleichzeitig merkt man eben schon, dass diese gute Verzahnung einfach auch und parallele Vertiefung ja der einzelnen Fachplanung, ob dann eben der Hochbau, die Verkehrsanlagenplanung, die Freianlagenplanung und dann eben das Thema Regenwasser da gut zu integrieren und dann auch eben nicht ständig im Prozess eine Rolle rückwärts machen zu müssen, sondern irgendwie effizient voranzukommen mit einem von allen Seiten akzeptierten Lösungsansatz dann am Ende, ist schon herausfordernd und ist deswegen eben auch so wichtig, dass frühzeitig alle Belange auf den Tisch kommen, alle an einem Tisch sich zusammensetzen, um da dann eben auch, ja, eine ausgewogene und abgewogene Lösung zu entwickeln.
Und wer ist dann so meistens der euch ins Boot holt?
Das ist auch wirklich total unterschiedlich. Also manchmal ist es der Investor, der da oder Grundstücksentwickler, ne, auch für den Bestand gesprochen, der da eben was weiterentwickeln, umgestalten, neu gestalten will. Es ist oft aber auch, ist es die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, wenn es um größere Quartiere geht oder aber auch um Städtebaufördergebiete. Es sind aber auch ganz oft verschiedene Fachämter der Bezirke, also das Straßen- und Grünflächenamt, was eben einen Straßenzug umgestalten will, oder das Umwelt- und Naturschutzamt, was auch sozusagen, ne, die Umgestaltung der grünen Flächen angeht. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Oder eben auch manchmal die Fachplaner, die dann merken, im Prozess, ne, wird auch ihnen viel abverlangt und dass auch die dann einfach nochmal vielleicht eine moderierende Unterstützung ganz hilfreich fänden, um mit all den Beteiligten am Prozess oder auch der Auftraggeberseite dann eben zu guten Lösungen zu kommen.
Sie sprechen jetzt von Fachplanern, Organisationen und so weiter. Wie wichtig ist aber auch, dass wirklich die Bürger selber, die Anwohner selber mit einbezogen werden? Da haben Sie ja auch schöne Beispiele.
Ich halte den für sehr wichtig, weil wir natürlich einfach um zum einen Transformation von Stadt sprechen, wenn wir über Schwammstadt sprechen. Und in dem Moment, wenn da auch neue blau-grüne Infrastrukturen überall entstehen, ist es natürlich super wichtig, dass ein Bewusstsein dafür da ist, was das da Neues ist, was da vielleicht irgendwie, ne, in die Stadt kommt, warum das da sein muss, ob das gut ist, dass deswegen dann vielleicht auch andere Nutzungen sozusagen keinen Platz mehr haben. Also das ist schon wirklich einfach, um die Akzeptanz zu erzeugen und eben auch transparent zu machen, was wurde da abgewogen und warum ist das, was da entsteht, vielleicht eben das eine gute Sache. Ist es natürlich essentiell, irgendwie die Bürgerin mitzunehmen. Das fängt schon dabei an, damit an, dass wir zum Beispiel, ja, wenn vorhandene oder neue Versickerungsanlagen nicht anders als nur mit Rasen bepflanzt werden und dann eben einfach ganz anders aussehen, alternativ mit Stauden, Gräsern bepflanzt sind, dann sieht sowas eben erstmal anders aus und es ist dann schon hilfreich und wirft Fragen auf und es ist dann eben schon hilfreich, über Kommunikation drumherum, über die Einbindung schon im Prozess oder auch über eben, ja, Kommunikation im Nachgang, sei es über Schautafeln, sei es über auch Führung dann jeweils für die Ortsansässigen, sowas dann eben zu erläutern. Und natürlich, und das haben Sie aber auch angesprochen, dieses Thema Pflege oder sich kümmern um diese neu entstehenden blau-grünen Infrastrukturen, auch da ist natürlich ein Riesenpotenzial einfach in der Bürgerschaft da und ja auch nicht nur, also Potenzial, auch ein Rieseninteresse, dann eben Pflegepatenschaften vielleicht zu übernehmen und da eben auch dann die bezirklichen Grünflächenämter auch zu unterstützen bei der Pflege dieser neuen blau-grünen Infrastrukturen oder ja naturnahen Regenwasserlösungen,
Ja.
ne?
Ja, oder auch
Ja.
eine gewisse Verantwortung auch dafür zu verspüren, ne,
Genau.
dass das Gebiet ja für die Menschen umgestaltet wird, ne, sodass eben im Sommer weniger heiß ist und so weiter, ne, dass es schon bewusst sind oder gerade wenn Sie die verschiedenen Pflanzenarten ansprechen, ne, sieht ja auch zu jeder Jahreszeit dann auch nicht immer alles ganz hübsch aus, ne, je nachdem.
Ja.
Wenn man aber genau weiß, warum das jetzt so aussieht, wie es aussieht und warum genau da die Pflanze ist, die es eben an der Stelle braucht, ne, weil dort wenig Wasser hinkommt, vielleicht auch zum Beispiel. Das schafft sicherlich auch einen neuen Bezug dann zu seinem Gebiet und zu seinem Bezirk. Ne. Das
Absolut.
hat schon auch viele Möglichkeiten, ja.
Ja, und darüber hinaus, also auch Bürgerbeteiligung, vielleicht jetzt nicht im eigentlichen Sinne, aber wir als Regenwasseragentur veranstalten einmal im Jahr ein Forum Regenwasser, wo wir wirklich das ganze Berliner Regenwassernetzwerk in Präsenz zusammenholen, wo fachlich sich ausgetauscht wird, wo einfach auch genetzwerkt wird. Und das haben wir die letzten Jahre verbunden mit Wettbewerben, also wirklich mit einem Wettbewerbsaufruf vorneweg. Und der richtete sich auch an alle Berlinerinnen. Also es ging auch vorletztes Jahr ganz konkret darum, ja, Ideen, wie wir eben schneller im Bestand mit dem Thema Regenwasserbewirtschaftung vorankommen, einzusammeln. Und da war eine Vielzahl an Akteuren und eben auch die Bürger, die da für ihren Kiez sich gute Lösungen ausgedacht haben, haben da eben ihre Ideen reingetragen. Wir haben den Ideen damit quasi ein Podium gegeben, sichtbar zu werden und auch diskutiert zu werden von den Fachleuten. Also auch da ist das ja super viel wert, was da alles so auch an bürgerschaftlichem Engagement oder Initiativen läuft in der Stadt. Und das einfach dann gut miteinander zu vernetzen und an die Entscheider auch heranzutragen, solche tollen Ideen.
Ja. Jetzt gerade auf Berlin bezogen, wo würden Sie sagen, sind so aktuell die größten Herausforderungen, was Regenwassermanagement angeht? Also auch vielleicht in Bezug auf, ne, wer bremst das Thema im Moment am meisten aus? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass es an Ideen mangelt oder an der Klarheit, dass was getan werden muss, sondern es sind dann oft ja andere Faktoren, die Hindernisse sind, ne? Was sind die größten Herausforderungen gerade aktuell?
Also in den ersten Jahren haben wir uns sehr viel in den neuen Quartiersentwicklungen getümmelt oder bewegt. Und man merkt, dass da natürlich, da liegt, könnte man so sagen, einfach nicht mehr die größte Herausforderung, weil man einfach natürlich auch mehr Gestaltungsspielraum hat, wenn man Quartiere neu gestaltet, wenn man sie von Grund auf anfängt zu denken und eben auch das Thema Regenwasser frühzeitig integriert. Im Gegensatz dazu ist natürlich, bedeutet Schwammstadt werden auch den schon stark verdichteten und in mehrfacher Hinsicht sozusagen belasteten Innenstadtbereich. Auch dort Schwammstadt werden zu lassen. Dieses Thema fassen wir unter dem Begriff Abkopplung, also bereits angeschlossene Flächen eben einfach von der Kanalisation zu entkoppeln oder abzukoppeln. Und da liegt schon eine große Herausforderung, eben dort einen vorhandenen Entwässerungskomfort quasi zu ändern oder überhaupt eben Anreize zu schaffen, sei es eben wieder durch Sensibilisierung, auch die Sensibilisierung zu Einsparmöglichkeiten, weil man, wenn man das Regenwasser bei sich auf dem Grundstück behält, ja eben Niederschlagswassergebühr einspart, auch Anreize über Fördermöglichkeiten. Also da wirklich ja, die Gelegenheiten im Bestand zu nutzen, um eben Schwammstadt zu werden. Das ist schon eine große Herausforderung. Und gerade da ist natürlich auch der Nutzungsdruck und die Flächenkonkurrenz einfach ganz groß. Und es wird um jeden Quadratmeter stark verhandelt. Und Schwammstadt bedeutet vielfach eben ja auch Stadtoberfläche in Anspruch nehmen durch diese blau-grünen Infrastrukturen. Und deswegen ist es die Herausforderung, wie vorhin schon angesprochen, wirklich frühzeitig alle Akteure zusammenzuholen und da gerecht untereinander, miteinander diese Themen irgendwie abzuwägen. Ja, und zudem ist es aber auch ganz klar das Thema, dass alle Akteure, die da mitwirken müssen, um Schwammstadt zu werden, sehr stark ausgelastet sind. Das spürt man nicht nur bei den Bezirken, auch bei den Fachplanungsbüros. Alle haben einfach den Tisch eh schon voll mit all den ganzen anderen Anforderungen ans Planen und Bauen. Und das ist natürlich auch so eine Rahmenbedingung, die es dann erschwert, dass man ausreichend vielleicht auch Kapazitäten sich nehmen kann, um eben ja, Schwammstadt gut umzusetzen.
Wie würden Sie in zwei Sätzen Schwammstadt definieren?
Schwammstadt bedeutet die wertvolle Ressource Regenwasser sinnvoller zu nutzen, als sie in der Kanalisation verschwinden zu lassen. Also wirklich vor Ort über Versickerung, Verdunstung, Nutzung, Entsiegelung und all die Maßnahmen, die da eben dahinter stecken, zu bewirtschaften.
Wenn wir jetzt über gute Beispiele sprechen, welche Technologien, innovative Ansätze sind vielversprechend aktuell? Ne? Wo sehen Sie große Chancen für die Zukunft?
Vielversprechend finden wir, dass das Thema der niedrigschwelligen Lösung, das heißt gar nicht mal diesen stark technologischen oder technischen Ansatz, sondern wirklich die Gelegenheiten beim Umbau der Stadt ohne viel Aufwand zu nutzen, um das Regenwasser beispielsweise dem Stadtgrün zuzuführen oder eben die Kanalisation zu entlasten. Und das meint ganz konkret Maßnahmen wie Baumscheiben zu erweitern, das Gefälle von den angrenzenden Flächen so anzupassen, dass eben auch das Regenwasser versickern kann und nicht einfach oberflächlich ungenutzt abfließt. Auch da eben zu entsiegeln, wo Flächen nicht unbedingt voll versiegelt sein müssen. Und auch so Maßnahmen wie Regentonnen im öffentlichen Raum, also Regenspeicherlösungen, die quasi genau diesen Aspekt abkoppeln und Regenwasser nutzen für das Stadtgrün, ganz gut zusammendenken. Und da gibt es ja dann auch neben der klassischen Bürgersteig-Regentonne ja auch tolle Ansätze, beispielsweise Stadtmobiliar, also wirklich Bänke als Regenspeicher zu nutzen, oder blau-grünes Stadtmobiliar quasi, ne, was irgendwie mit auch Moos, mit Moos bedeckt ist oder ähnlichem. Da gibt es ja tolle Ansätze. Solche niedrigschwelligen Maßnahmen haben eben wirklich den Vorteil, dass sie oft mit relativ wenig Aufwand umzusetzen sind, auch wenn man natürlich nicht den Effekt hat, dass man jetzt vielleicht vollständig alle Flächen dann abgekoppelt bekommt. Aber dass dieser ganz grundhafte Umbau von Stadt ist ja auch nicht überall immer direkt machbar und eben sehr aufwendig. Und insofern, es gibt in zwei Bezirken, in Berlin-Mitte und in Friedrichshain-Kreuzberg, auch sogenannte grüne Gullis. Also die Idee, dass man eben einfach rund um die Gullis Fläche entsiegelt, ganz leicht, aber wirklich nur absenkt, dass dort schon mal ein Großteil der nicht so stark belasteten Straßenabflüsse eben erst in die Versickerung gehen kann und damit einen Puffer bildet und nicht mehr alles einfach nur abfließt in die Kanalisation.
Also eher die kleinen Schritte, die im Kleinen umgesetzt werden können, gar nicht mal so die großen Technologien.
Genau, um eben auch so behutsam quasi im Bestand Schwammstadt zu realisieren und nicht nur auf die großen Chancen, sage ich mal, zu warten, ne? Ja. Dass wieder irgendein Gebäude, irgendein Platz wirklich grundhaft angefasst wird, sondern auch diese niedrigschwelligen Gelegenheiten zu nutzen. Und ein anderer sehr, ja, auch mehrwertstiftender Ansatz ist das Thema der grundstücksübergreifenden Lösung für die Regenwasserbewirtschaftung. Denn auch da ist der tolle Effekt, dass man eben sehr stark versiegelte Liegenschaften im Bestand, die, auf denen man selbst das Regenwasser gar nicht vollständig vielleicht vor Ort bewirtschaften könnte, eben abkoppelt und das Regenwasser dann über die Grundstücksgrenze hinweg beispielsweise einem Park, einer Grünfläche zur Verfügung stellt. Wo das Regenwasser viel besser gebraucht werden kann, einfach auch um Trinkwasserressourcen einzusparen oder Grundwasserressourcen und auch so eine Bewässerung von Grünflächen eben dann mit Regen hinzubekommen, mit gesammeltem Regenwasser hinzubekommen. Und da, um dann vielleicht auch nochmal zu den Herausforderungen zurückzukommen, solche Lösungen gibt es eben jetzt noch nicht so in so einer Vielzahl, sondern da ist man schon noch sehr pilothaft unterwegs. Weil da dann natürlich Zuständigkeitsgrenzen überschritten werden, Finanzierungsfragen nicht so eindeutig und auch die Rechte und Pflichten sozusagen, die beide Parteien, die da ja mit dem Regenwasser Austausch starten, da gibt es einfach erste tolle Ansätze, aber das ist schon auch noch, würde ich unter innovativ quasi, verstehen. Ja. Und das Innovative daran ist dann vor allem auch, eben genau dieses Finanzierungs-, Zuständigkeits-, Betreiberkonstrukt, ne? Was man dann eben je nach Projekt irgendwie entwickeln muss, wo ja auch dann ganz unterschiedliche Akteure miteinander sich austauschen und Vereinbarungen treffen müssen. Und da sind einfach auch große Flächeneigentümer in der Stadt, wie die Wohnungsunternehmen, Immobilienverwalter, wie die Berliner Immobilienmanagement GmbH, sind natürlich Akteure, die da wirklich auch das Thema Schwammstadt ja in tollen Projekten auch schon umgesetzt haben und die dann eben auch sehr offen sind, solche neuen Ansätze zu erproben.
Gibt es so ein Lieblingsprojekt von Ihnen?
Ein konkretes Lieblingsprojekt habe ich nicht, sondern es ist wirklich die Vielfalt der Schwammstadt-Projekte, die da das Feuer entbrennen lässt und auf unserer Website gibt es eine Projektdatenbank, die auch ganz schön sichtbar macht, wo da schon Schwammstadt umgesetzt wurde. Das sind ganz viele verschiedene Projekte, die man eben sich anschauen kann, wo man die Vielzahl
und die
an Informationen, Ansprechpartner
Ansprechpartner
auch findet, genau auch das. Und da dann eben auch im Sinne wieder des Vernetzens natürlich auch einfach in den Austausch kommen kann, wenn man da genaueres wissen will.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Dann kann man sich da schöne Beispiele anschauen. Ja, vielleicht zum Abschluss. Wir sind am Ende der Zeit. Wenn Sie so einen Wunsch für die Zukunft des Regenwassermanagements äußern könnten, was wäre das? Vielleicht auch nicht nur auf Berlin bezogen, sondern überregional.
Ich würde mir wünschen, dass wir gerade im Bestand zügig vorankommen mit dem Thema Schwammstadt, da wirklich auch der Hebel genutzt wird, über Fördermöglichkeiten Projekte in die Umsetzung zu bringen, auch den Mut zu haben, weiter neue Dinge auszuprobieren und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um wirklich diese blau-grüne Transformation hinzubekommen.
Ist doch ein wunderbarer Abschluss. Ganz, ganz lieben Dank, Frau Diesing, für die Infos und für die Einblicke in die Arbeit. Ich finde, ich begleite es schon eine Weile, ne, und beobachte, was ihr so macht. Und ich finde es immer ganz toll zu sehen, welches Engagement auch da dabei ist und ja, was da Schönes bei rauskommt. Und von dem her ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ganz herzlichen Dank zurück.